NDR Info. Themen des Tages.
Zu Ostern fallen die Benzinpreise. Das gab's wohl noch nie und vielleicht auch nicht dieses Jahr. Aber Ostern greifen schon die Maßnahmen rund um die Benzinpreisgestaltung, die der Bundestag heute beschlossen hat. Ein Thema des Tages heute, Fragen an den Chef der Monopolkommission dazu gleich. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Die SPD spürt von ihrem Vorsitzenden einen Hauch von Gerhard Schröder-hafter Entschlossenheit. Was nutzt sein Reformeifer, da er doch nur Vize und nicht Kanzler ist? Auch darum geht es gleich und um einen Karriereschritt für Hildesheims Bischof Heiner Wilmer. Der noch recht neue Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz wechselt nach Münster. Zuerst aber ein Boxenstopp im Bundestag. Der hat nach bald 4 Wochen Golfkrieg nun Maßnahmen beschlossen, die die Entwicklung der Benzinpreise zumindest durchsichtiger machen sollen. Weitere Schritte schließen Regierungen und Parteien nicht aus. Was aber nun die ersten Beschlüsse sind und was sie bewirken sollen, dazu Linda Bachmann.
Es kommt nicht oft vor, dass ein Gesetz so schnell durch den Bundestag geht. Doch die Regierungskoalition hat Tempo gemacht. Die Preise an den Tankstellen sollen runter und dabei soll das sogenannte österreichische Modell helfen, so Andreas Lenz von der CSU.
Das heißt, Preissteigerungen sind nur noch einmal täglich, nämlich um 12 Uhr mittags möglich, Preissenkungen jederzeit.
Ob das hilft, da sind sich Experten uneinig. In Österreich gab es das Modell ja schon länger. Dort hat es vor allem dafür gesorgt, dass die Preise transparenter werden und die Menschen sich auf einen Preis einstellen können, wenn sie zum Tanken fahren, weil sich der nicht kurzfristig ändert. Darauf setzt auch Armand Zorn von der SPD.
Dass bis zu 50 Mal am Tag die Preise an den Tankstellen verändert werden, wird in Zukunft nicht mehr möglich sein.
Tankstellen, die sich nicht an die neue Regel halten, müssen mit einem Bußgeld von bis zu 100.000 Euro rechnen. Das Gesetz hat noch eine weitere Komponente. Das Kartellrecht soll verschärft werden. In Zukunft sollen Mineralölkonzerne sachlich begründen, warum sie die Preise erhöhen. Können sie das nicht, kann das Bundeskartellamt gegen die überhöhten Preise vorgehen. Und auch sonst soll die Behörde mehr Möglichkeiten bekommen, um einzugreifen, wenn der Wettbewerb nicht richtig funktioniert. Die AfD bezweifelt, dass diese Maßnahmen tatsächlich zu günstigeren Spritpreisen führen. Der Abgeordnete Leif-Erik Holm.
Sie simulieren hier Hilfe. Es ist keine Hilfe, es ist unterlassene Hilfeleistung.
Er forderte stattdessen, Steuern zu senken. Und auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Andreas Audretsch, fordert die Bundesregierung auf, mehr zu tun.
Schöpfen Sie Übergewinne der Öl- und Gaskonzerne ab, um die Preise an der Tankstelle ernsthaft runterzukriegen. Machen Sie Lebensmittelpreise transparent und wenn die Preise steigen, sorgen Sie dafür, dass die Margen nicht durch die Decke gehen und sich nicht auch die Lebensmittelkonzerne bereichern. Ernährung muss in diesem Land bezahlbar sein. Wann kommt die Initiative für eine Stromsteuersenkung? Wann kommt die Initiative für einen 9-Euro-Ticket in der Krise?
Der linken Politiker Christian Görke will eine Sofortentlastung für die Menschen.
Deshalb schlagen wir vor, ein Energiekrisengeld von 150 Euro für alle, gegenfinanziert durch eine Übergewinnsteuer.
Die Regierungskoalition ist sich in Sachen Übergewinnsteuer uneinig. Während die SPD sich das vorstellen kann, haben CDU und CSU Zweifel daran, ob sich Übergewinne rechtssicher definieren lassen. Bevor die Preise an den Tankstellen tatsächlich nur noch einmal am Tag geändert werden dürfen, muss sich morgen noch der Bundesrat mit dem Gesetz befassen. Das gilt als Formsache und dann könnte die neue Regel noch vor Ostern in Kraft treten. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche hat die Erwartungen aber schon mal gedämpft.
Es kann sein, dass auch dieses Paket bei fortdauernder Krise und Krieg in der Region nicht ausreichen wird.
Deswegen will die Bundesregierung weitere Maßnahmen prüfen. Zum Beispiel, ob die Energiepreise insgesamt gesenkt werden können oder eine höhere Pendlerpauschale möglich ist. In einem sind sich also alle einig, das Gesetz heute ist nur ein erster Schritt. Um die Menschen zu entlasten, wird es wahrscheinlich weitere brauchen.
Linda Bachmann aus Berlin. Darüber habe ich mit dem Ökonomen Professor Tommaso Duso gesprochen. Er forscht am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und ist Vorsitzender der Monopolkommission. Was kann die 12 Uhr Mittagsregelung bringen? Echte Preisdämpfung oder nur, aber wenigstens einen echten Durchblick, einen guten Vergleich, der dann eine rationale, preisbewusste Auswahl der Tankstelle ermöglicht?
Ja, man muss nicht erwarten, dass diese Regelung jetzt von einem Tag zu dem anderen die Spritpreise nach unten bringt. Es bringt mehr Planbarkeit für Verbraucherinnen und Verbraucher und dämpft auch die wirklich extreme Preisvolatilität, die wir in den letzten Monaten, Jahren eigentlich gesehen haben, mit bis zu 50 Änderungen täglich. Das hat Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht mehr geholfen. Nach dieser neuen Regelung wird das ein bisschen besser. Die Benzinpreise werden hoch bleiben, solange der Ölpreis auch hoch bleibt.
Nun sind ja Benzinpreis-Apps auch jetzt in Echtzeit fast ein Mittel, um zumindest die Zapfsäulen mit den höchsten Preisen links liegen zu lassen. Nutzen die Autofahrer in Deutschland ihre Mittel auf dem Markt genug oder sind wir zu behäbig? Und erst beim Autokauf, denken wir, lohnt es sich dann auch mal zu vergleichen.
Ja, also die Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen die Apps. Aber wie gesagt, in den letzten Jahren waren diese Preisänderungen so extrem, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher auch fast verwirrt waren. Was leider im Gesetzentwurf nicht gekommen ist, und das war eine Forderung der Monopolkommission, war, dass genau in diese Tanks-Apps nicht alle Tankstellen gezeigt werden, sondern nur die 50% billiger. Man muss aber auch sagen, dass Wettbewerb, das Problem in Deutschland ist nicht wirklich bei der Tankstelle, ist vielmehr im Großhandel oder bei den Raffinerien. Und das ist bekannt. Das Bundeskartellamt hat das in der Sektoruntersuchung letztes Jahr gezeigt. Und da ist, wo man vielleicht mittelfristig rangehen soll, um die Probleme zu lösen.
Welche Spielräume hätte die Bundesregierung noch, um zumindest temporär Preise zu dämpfen oder Übergewinne abzuschöpfen? Oder sollte sie einfach selbst temporär die staatlichen Anteile am Preis zurückfahren? Sie, die Regierung, also der Staat, verdient ja auch über die Mehrwertsteuer an teureren Kraftstoffen automatisch mit.
Ja, das stimmt. Der Staat aber verdient weniger, weil durch die hohen Preise weniger konsumiert wird. Und das heißt, die CO2-Preise, Einnahmen senken und auch die Benzinsteuer senken. Also ist nicht klar, was das Nettoeffekt ist. Ich glaube, dass jetzt kurzfristig wichtig ist, die Preissignale erhalten zu lassen. Wir sind in eine Krise. Wir haben Lieferengpässe und es ist wichtig, dass Verbraucherinnen und Verbraucher versuchen, weniger zu verbrauchen. Und die Preise sind ein Signal, das sagt, bitte jetzt weniger Benzin nutzen. Natürlich, wenn die Krise jetzt weitergeht, die Ölpreise hoch bleiben und die Benzinpreise hoch bleiben, dann gibt es Teile der Bevölkerung, Bürgerinnen und Bürger, aber auch Unternehmen, die sehr stark betroffen sind. Und dann kann man sich überlegen, wie man diese Teile der Bevölkerung dann unterstützt, aber dann am besten mit Direktzahlungen und nicht durch Änderung der Preissysteme.
Sagt Professor Tommaso Duso, der Vorsitzende der Monopolkommission, die die Bundesregierung berät. Die Menschen in Deutschland wissen, dass sich etwas verändern muss und sie sind auch bereit, Opfer zu bringen. Da war sich der SPD-Chef nach seiner Grundsatzrede zu Reformen in Deutschland gestern Abend im Interview in den Tagesthemen im Ersten sicher. Ob das für die Reformen gilt, die Lars Klingbeil gestern skizzierte, ist noch offen. Und ob die mit den Koalitionspartnern CDU und CSU so auch umzusetzen sind und ob die SPD im Gegenzug andere Reformen mittragen muss, die die eigenen Anhänger vielleicht nicht so prickelnd finden. Auch das wird der Frühling der Reformen zeigen. Christina Nagel im Hauptstadtstudio. Ein zentraler Punkt, über den jetzt debattiert wird, wird das Ehegattensplitting im Steuerrecht sein. Für wen soll es entfallen und kann man alte und neue Ehen überhaupt steuerlich unterschiedlich behandeln? Oder will die SPD im Grunde das Splitting für alle verschwinden sehen?
Naja, das grundsätzliche Problem, das der SPD-Chef beim Splitting sieht, ist, dass es dazu führt, dass viele Frauen aus seiner Sicht eben in Teilzeit bleiben, weil sich Vollzeit gar nicht lohnt, weil eben das Splitting greift. Insofern glaubt er, dass das ein steuerlicher Fehlanreiz ist, den man beseitigen sollte. Jetzt will er natürlich auch nicht sagen, diejenigen, die sich auf dieses Modell verlassen haben, was ja eben auch fix verankert ist und was auch sehr am Grundgesetz mithängt, das will er jetzt nicht rückwirkend allen wegnehmen, sondern sagt, wir könnten überlegen, ob man das bei künftigen Ehen nicht macht. Ob das verfassungsrechtlich dann alles so haltbar ist, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt, denn es hat, was das Ehegattensplitting angeht, immer auch verfassungsrechtliche Bedenken gegeben. Es ist deshalb auch mal eingeführt worden, wenn man es ganz kurz fasst. Also insofern ist da, glaube ich, viel Bewegung drin. Es ist jetzt erstmal eine Idee, die er in den Raum gestellt hat. Ob das mehr gemeint ist als Verhandlungsmasse oder ob er das wirklich ganz ernst meint, das kann man jetzt ad hoc gar nicht sagen.
Der Kanzleramtschef hat die Tonart für die Union vorgegeben. Thorsten Frey sagte gestern schon direkt nach der Rede, darin steckten viele positive Ansätze. Wie sortiert sich denn die Union nach etwas gründlicherer Analyse der einzelnen Klingbeil-Vorschläge?
Da gibt es sehr unterschiedliche Reaktionen. Die einen sehen das tatsächlich als erstmal gute Grundlage, weil eben die SPD auch zeigt, dass sie sich bewegen will, dass man damit in Verhandlungen geht und versteht das ganze Projekt tatsächlich als ein Paket an Vorschlägen, um jetzt tatsächlich mal konkreter darüber zu reden, was versteht man eigentlich unter dem, was immer so wolkig Strukturreformen heißt. Insofern gute Grundlage. Andere sagen, wir gucken uns das genau an und gehen jetzt erstmal in die Details. Wieder andere sagen, was so oft passiert, wenn man ein Gesamtpaket vorlegt, wir gucken auf einzelne Vorschläge und die werden dann jetzt schon seziert und da gibt es natürlich auch schon Proteste, was dann nicht wirklich weiterbringt, weil es ja als Verhandlungsangebot gedacht ist und im Raum steht natürlich auch noch sehr viel kategorisches Nein von CSU-Chef Söder. Also es geht so ein bisschen querbeet, wenn man es positiv zusammenfassen will, dann ist jetzt erstmal Bewegung reingekommen in diesen Prozess, aber es kommt jetzt wirklich darauf an, was wird daraus gemacht und die Frage ist eben auch, ob die Union jetzt ihrerseits hingeht und auch mal Vorschläge konkret auf den Tisch legt.
Wie kommt die Rede in der SPD an? Hält man das für die Rede eines SPD-Chefs oder ist das eher die Agenda 2030 eines Vizekanzlers, der die ganze Koalition schon mitdenkt?
Ich glaube, es ist ein Stück weit beides. Als er die Einladung bekommen hat, diese Grundsatzrede zu halten, war natürlich noch nicht ganz klar, dass die SPD so abstürzen würde bei den Landtagswahlen. Das muss man dazu wissen, weil es wirkt ja so ein bisschen so, als sei das jetzt ein Befreiungsschlag gewesen, als würde Klingbeil da jetzt eine Marschrichtung vorgeben und der SPD sie auch aufpropfen. Also in der SPD wird natürlich auch viel über diese Grundsatzrede jetzt diskutiert. Das wird auch sicherlich morgen Thema sein, wenn die SPD sich nochmal zusammensetzt. Präsidium, auch aus dem Bundestag sind Abgeordnete mit dabei, Ministerpräsidenten, Leute von der kommunalen Ebene. Da soll es um die Strategie der SPD gehen. Da wird natürlich auch diese Rede sicherlich eine Rolle spielen. Insofern ist es ein Signal nach innen, in diese Richtung könnten wir gehen. Aber es ist natürlich in erster Linie auch, und da spricht natürlich der Vizekanzler und auch der Finanzminister, eine Rede, die an die Union gerichtet ist, um zu sagen, okay, das Land geht jetzt vor die Partei. Wir müssen jetzt gucken, dass wir diese Reformen hinkriegen. Immer im Hinterkopf haben, dass ja nach den Wahlen immer wieder gesagt worden ist, für wen steht eigentlich die SPD? Wer ist die arbeitende Mitte, für die sie sich einsetzen will? Weil sie ja nicht länger nur als ausschließlich Partei für Sozialleistungsempfänger dastehen will. Insofern sicherlich auch eine Rede, die in diese Richtung mitgeht.
Und die Opposition nimmt auch schon Maß an den Vorschlägen. Woher kommt Gegenwind? Für die SPD zunächst und vielleicht dann für die ganze Koalition.
Na, für die SPD gibt es natürlich Gegenwind vor allen Dingen von links. Das ist nicht nur so, dass es der linke Flügel in der Partei sicherlich, den es umtreiben wird, was da so an Vorschlägen auf den Tisch gekommen ist, sondern das kommt natürlich auch von der Linkspartei. Die Co-Vorsitzende Ines Schwertner hat den Sozialdemokraten auf Bundesebene vorgeworfen, Helfershelfer der Union geworden zu sein. Die seien dabei, den Sozialstaat kurz und klein zu schlagen. Ist aber auch eine Rolle, die sie dann gerne übernehmen, dafür dann einzustehen. Generell würde ich es auch hier so sehen, dass die Opposition sich jetzt eher an einzelnen Vorschlägen abarbeitet und sich darauf kapriziert, ob man jetzt die Mehrwertsteuererhöhung oder Senkung gut findet oder nicht, ob man das Ehegattensplitting, die Abschaffung gut findet oder nicht. Also dass weniger das Gesamtpaket als Angebot zur Diskussion verstanden wird, sondern man gleich guckt, was kann man alles gut oder vor allen Dingen auch schlecht finden.
Christina Nagel trug Reaktionen zusammen.
NDR Info. Die Meinung.
Jetzt gibt also der SPD-Chef, Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil den Takt der Reformdebatte vor. Haben wir dadurch nun eine Reformkoalition oder nehmen nur neue Akteure die Bremserrolle ein? Der Kommentar von Sabine Henkel.
Jetzt wissen wir also, wie Lars Klingbeil Deutschland modernisieren will. Ist das gut? Ja, gut, dass wir das wissen. Hat es die Wucht der Agenda-Rede von Gerhard Schröder? Nein. Gut ist, dass Klingbeil diesen Aufschlag gemacht und einen Impuls gesetzt hat. Wenn es der Bundeskanzler schon nicht macht, dann eben sein Vize. Denn klar ist doch, um tiefgreifende Reformen kommt Deutschland nicht herum. Das größte Problem ist nämlich nicht Migration, sondern der Stillstand. Es muss sich etwas bewegen. Gut also, dass wir jetzt wissen, wie Klingbeil Deutschland bewegen will. Lars Schröder nennen ihn einige jetzt lobend oder Gerhard Klingbeil. Aber nein, diese Macht hat die Rede nicht, kann sie ja auch gar nicht haben. Denn Gerhard Schröder hat seine Agenda 2010 Rede als Bundeskanzler gehalten. Er hatte die Richtlinienkompetenz und an seiner Seite stand ein kleiner grüner Koalitionspartner. Aber vor allem hatte Schröder keinen Söder in der Koalition, der ihm dazwischen funkte. Und genau dieser Söder schickt sich jetzt an, der maßgebliche Bremser zu sein. Verwundert das? Nein, denn Söder geht es ja hauptsächlich um eins, um Bayern und um sich selbst natürlich. So hat er letzte Woche schon breit erklärt, was er alles nicht will. Der Neinsager aus Bayern will das Ehegattensplitting nicht abschaffen, die kostenlose Mitversicherung in der Krankenversicherung nicht hergeben und die Reichen zur Kasse bitten durch höhere Steuern. Das will er auch nicht. So macht man Schlagzeilen, aber keine konstruktive Politik. Der CSU-Landesgruppenchef Hoffmann hat gezeigt, wie man professionell und verantwortungsbewusst handelt. Ruhig bleiben, sich erstmal alles genau anschauen, intern diskutieren und dann nach Lösungen suchen. Am Ende wird jeder, SPD, CDU und CSU, Positionen räumen müssen und nicht nur auf die eigenen Interessen bestehen. So wie Klingbeil es gemacht hat. Er ist bereit, bei der Rente und bei Arbeitszeiten nachzugeben. Es wäre besser gewesen, Friedrich Merz hätte eine entsprechende Ruckrede gehalten. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel. Bischöfe in der katholischen Weltkirche, sie müssen beweglich bleiben. Sie können keine Wurzeln schlagen, denn irgendwann sagt ihnen der Papst, ich vertraue dir eine andere Herde an. Zum zweiten Mal nun innerhalb rund eines Monates ein beruflicher Einschnitt für den Ordensmann Heiner Wilmer. Er ist der neue Bischof von Münster und verlässt also Hildesheim. Florian Breitmeier, Leiter der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Ist das ein Karriereschritt, also ein Aufstieg? Ist das ein größeres oder gewichtigeres Bistum, in das er wechselt?
Ja, in jedem Fall ist das ein Karriereschritt. Also das Bistum Münster ist das mitgliederstärkste Bistum in Deutschland. 1,6 Millionen Katholiken in Hildesheim, da gibt es weniger als 500.000. Es gibt deutlich mehr Priester in Münster. Auch finanziell geht es dem Bistum deutlich besser als jetzt dem norddeutschen Diaspora-Bistum Hildesheim. Also da hat Heiner Wilmer jetzt ganz neue Möglichkeiten, auch der Gestaltungsmacht etwas zu bewegen.
Wie haben ihn die, für die er nun da ist, heute aufgenommen und was waren seine ersten Botschaften?
Also wurde schon herzlich empfangen im Paulusdom in Münster. Heiner Wilmer hat ein bisschen Zeit gebraucht bei der Ansprache, war mein Eindruck, um so ein bisschen Nervosität abzulegen, hat dann aber sehr schnell auch deutlich gemacht, dass er ein sehr bodenständiger Bischof ist, der zuhören will, der nicht sofort Antworten parat hat, sondern durchaus sich auch beraten lassen möchte mit einem typisch selbstbewussten Klerus im Bistum Münster, aber auch mit den Gremien. Er hat deutlich gemacht, dass das Thema der sexualisierten Gewalt für ihn ein wichtiges ist. Das hat ihn ja in Hildesheim von dem ersten Tag seiner Amtszeit an beschäftigt. Das soll auch in Münster der Fall sein. Es war Wehmut dabei, als er sich nochmal an die Mitarbeitenden im Bistum Hildesheim gewandt hat. Da stockte auch so etwas die Stimme, als ihm wahrscheinlich dann gewahr wurde, dass der Abschied nun naht in wenigen Monaten. Also es waren schon auch emotionale Momente.
Schauen wir auf das Berufungsverfahren, das natürlich nicht ganz transparent ist. Ist er ein Wunschkandidat gewesen? Kann man sich jemand wünschen oder muss man den nehmen, der Rom ins Konzept passt?
Also rein formal kommt aus dem Vatikan eine sogenannte Dreierliste zurück. Da stehen drei Namen drauf und aus denen muss dann das Domkapitel, in diesem Fall in Münster, den Kandidaten oder den neuen Bischof wählen. Es ist aber in diesem Falle sicherlich so, dass Rom auch schon ein Auge drauf geworfen hat, denn die Besetzung des Bischofsstuhls in Münster, das war die erste wichtige Personalentscheidung von Papst Leo XIV. Für die deutsche Ortskirche. Und wenn nun ein neuer Bischofskonferenzvorsitzender, der Heiner Wilmer ja seit einem Monat ist, dann auch noch vom Papst sozusagen mit dem Rückenwind und dem Segen wirken kann, dann hat das schon ein besonderes Gewicht. Und ich denke, dass das auch innerhalb seiner Position in der Bischofskonferenz auch nochmal, ich sage mal, ein robusteres Mandat ist, vielleicht manche Streitigkeiten oder Polaritäten nochmal aufzuheben. Denn als Bischof von Münster mit der Finanzkraft, mit der Bedeutung dieses Bistums, kann man nochmal vielleicht ein bisschen anders auftreten, als wenn man nur in Anführungsstrichen aus Hildesheim kommt.
Und welche Lücke reißt das aber nun in Hildesheim?
Ja, die müssen sich einen neuen Bischof suchen. Im Juni, am 28. Juni, soll die Amtseinführung von Heiner Wilmer in Münster sein. Es wird wahrscheinlich mit der Bischofsernennung in Hildesheim in diesem Jahr noch nicht klappen. Wahrscheinlich im neuen Jahr muss auch erstmal ein sogenannter Diözesanadministrator im Sommer gewählt werden. Das ist so ein Bistumsverwalter, der die Geschicke lenkt, bis dann ein Bischof berufen ist. Aber wird auch eine spannende Frage im Bistum Hildesheim sein, inwieweit denn die Gläubigen auch eingebunden werden bei der Entscheidungsfindung, wer denn neuer Bischof werden soll oder ob das nur in Anführungsstrichen das Domkapitel entscheidet. Das war eine wichtige Frage beim Reformprojekt Synodaler Weg. Mehr Mitsprache und mehr Entscheidungsrechte auch für Laien. Darf man gespannt sein, wie das jetzt im Bistum Hildesheim laufen wird.
Einschätzungen meines Kollegen Florian Breitmeier. Das Zollabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union ist immer noch nicht in trockenen Tüchern, ob und wie lange auch immer Donald Trump an ihm festhalten würde. Aber die EU hat heute einen weiteren Schritt zur Verabschiedung des Abkommens unternommen. Man hat in das Gesetz zur Umsetzung des Abkommens nun aber Sicherheitsvorkehrungen eingebaut für den Fall, dass die US-Regierung ihre Zusagen aus dem vergangenen Jahr nicht einhalten sollte. Jean-Marie Magro aus Brüssel.
Bernd Lange überlegt kurz. Gerade hat ihn ein italienischer Journalist gefragt, welcher Song am besten zur Einigung im EU-Parlament passt.
Perhaps Rolling Stones, you can't get always everything you want, but you can try and have a good result on that.
Vielleicht die Rolling Stones, sagt der 70-jährige Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament.
And yeah, I'm quite happy about the vote.
Er ist zufrieden mit dem Abstimmungsergebnis. Mittags hatte das Parlament in Brüssel Langes Berichte zum US-Zolldeal mit großer Mehrheit angenommen. Ab dem 13. April verhandelt der niedersächsische Sozialdemokrat dann mit der Kommission und den Mitgliedstaaten über das weitere Vorgehen.
We don't back down.
Er werde nicht nachgeben. Für Lange verstößt er im schottischen Turnberry beschlossene Deal gegen die Regeln der Welthandelsorganisation. US-Industriegüter werden von jeglichen Zöllen befreit. Dafür werden fast alle Güter aus der EU mit 15% verzollt. Die Vereinigten Staaten sind kein verlässlicher Partner, sagt die Vorsitzende der liberalen Renew-Fraktion Valérie Ayer.
Aujourd'hui, on a une instabilité des politiques tarifaires américaines.
Die US-Regierung macht keinerlei Zusicherungen, sei es, weil sie nicht wollen oder nicht dazu fähig sind. Deshalb ist es an uns Europäern, uns mit eigenen Schutzinstrumenten auszustatten. Das Parlament verlangt mehrere Absicherungen. Eine sogenannte Aussetzungsklausel. Sprich, wenn die USA europäische Unternehmen diskriminieren oder einem Mitgliedsland drohen, soll die EU die Zölle auf US-Produkte wieder hochsetzen. Das befürwortet der Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament, Niklas Herbst.
Wir haben ja auch schon mit der Aussetzung ein klares Signal gegeben. Das war in der Grönland-Krise, so nenne ich es mal, auch sehr hilfreich. Hat gezeigt, dass wir vereint stehen, dass wir auch etwas erreichen können. Also Donald Trump sollte nicht darauf zählen, dass wir ewig alles mitmachen.
Ein weiteres Schutzinstrument ist die sogenannte Sunrise-Klausel. Die Zölle fallen erst, wenn die USA ihre Verpflichtungen einhalten. Dazu gehört, dass die USA die Zölle für sogenannte Stahl- und Aluminiumderivate wie versprochen auf 15% senken. Die gelten für über 400 Produkte, zum Beispiel Motorräder, Windräder und Landtechnik.
This should be the first step of the United States.
Das sollte der erste Schritt der Vereinigten Staaten sein, sagt Bernd Lange. Das dritte Instrument ist die sogenannte Sunset-Klausel. Der Deal dürfe nur bis zum 31. März 2028 gelten. Im EU-Parlament findet sich eigentlich niemand, der den Zolldeal mit den USA befürwortet. Aus unterschiedlichen Gründen.
Wir Grüne lehnen entschieden die Zusagen für LNG-Importe ab. Es ist genau das Falsche, jetzt sich mehr von fossiler Energie aus den USA abhängig zu machen.
Trotzdem seien die heutigen Zusagen an die USA wichtig, sagt die Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini.
Um jetzt Ruhe reinzubringen und Stabilität reinzubringen in einer sehr angeheizten Weltlage, das Europaparlament hat den Kommissionsvorschlag nochmal massiv angeschärft und gibt der Europäischen Union mehr Hebel vis-à-vis Trump in die Hand.
Die Meinung teilen in Brüssel die meisten Abgeordneten. You can't get always everything you want.
Brüssel-Korrespondent Jean-Marie Magro am Ende der NDR-Info-Themen des Tages am Donnerstag.